Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Bankenkrise und kein Ende. Nach den USA und den Ländern in Europa hat diese Woche auch in der Schweiz der Staat stützend eingreifen müssen. Aber das ist nicht das Thema heute im Trend. Wir nehmen Sie mit auf eine Weltreise, denn die Erschütterungen in der Finanzindustrie haben längst die ganze Welt erfasst. Wir reisen von Asien über die Staaten am arabischen Golf bis nach Südamerika und fragen nach, wie sich die Krise fernab der Epizentren an der Wall Street und den Börsenplätzen in Europa auswirkt. Am Mikrofon Sabine Manz. Wir beginnen unsere Reise in China. China, ein Land, in dem der Staat alles regelt und kontrolliert, der Staat überall mitredet. Ganz anders also als in der entfesselten Marktwirtschaft bei uns im Westen. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Morf in Peking, ob sich das jetzt als Vorteil herausstelle.
Was ich denke, dass ein Vorteil ist, ist, dass man vorsichtiger investiert hat im Ausland als andere Banken, also als westliche Banken.
Heißt das denn, dass der Zustand der chinesischen Banken gut ist oder wesentlich besser als in der westlichen Welt?
Ja, extrem viel besser als in der westlichen Welt. Im Moment stehen die großen vier staatlichen Banken stehen enorm gut da, haben soeben rekordverdächtige Profite wieder ausgewiesen für das letzte Jahr oder für die letzten Quartale und verfügen über eine Kapitaldeckung, von der die meisten westlichen Banken nur träumen könnten.
Wenn Sie sagen, es geht den chinesischen Banken hervorragend, heißt das auch, dass es in China keine Liquiditätskrise gibt?
Liquiditätskrise in diesem Sinne gibt es nicht eine allgemeine, aber es gibt in China immer wieder Liquiditätsprobleme für Teile der Unternehmen, nicht für alle. Sobald Peking wieder einmal findet, man müsse die Konjunktur dämpfen, das ist ja hier das größte Problem meistens, also nicht die Konjunktur anzukurbeln, sondern sie zu dämpfen, wenn sie sich überhitzt. Und immer dann fangen die Banken an, den kleinen Unternehmen, den nichtstaatlichen oder den Halbprivaten, die Kredite zu verweigern. Und die haben dann ein Problem.
Wir hier im Westen gehen davon aus, dass ausgehend von der Finanzkrise die Wirtschaft stark abgebremst wird. Man redet hier von einer Rezession. Das bedeutet, dass weniger konsumiert und weniger investiert wird. Und insofern dürfte China als Exportriese von der Krise im Westen dann doch stark betroffen sein.
Ganz sicher. Also es gibt jetzt schon, es gibt ganze Wirtschaftszweige, die darunter leiden. Aber auf der anderen Seite ist China auch in einer guten Position, wieder diese Krise zu überstehen, weil es einfach einen gigantischen Binnenmarkt hat.
Hier im Westen muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Kapitalismus, der Neoliberalismus in der Krise ist. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt das kommunistische Land China, das vergleichsweise noch recht gut dasteht. Wird das Leiden hier im Westen, wird das in China, dem kommunistischen Land, jetzt mit Häme quittiert?
Ganz sicher. Also Sie sehen praktisch jeden Tag in irgendeiner der großen Zeitungen, sehen Sie irgendeine Karikatur, ein amerikanischer Cowboy, der auf einem zusammenbrechenden Pferd reitet. Aber das ist natürlich auch Propaganda und die chinesische Führung weiß auch, dass China nicht verschont werden wird, voll und ganz von den Folgen dieser internationalen Finanzkrise. Und da ist es propagandistisch eben gar nicht so schlecht, wenn man zuerst mal eben diese Häme ausspielt, aber auch die Leute eben darauf vorbereitet, dass Folgen auch hier kommen werden.
Wenn man das zusammenfasst, was lernen die Chinesen aus der Krise, die hier im Westen für große Unruhe sorgt?
Ich denke, das Wichtigste ist das, was Sie eigentlich schon gewusst haben, dass Sie nicht alles glauben und nicht alles nachbeten sollen, was Ihnen von außen her, vom Ausland vorgeschlagen oder gepredigt wird. Sie werden weiterhin im kleinen Bereich zuerst Reformen ausprobieren, wenn es Erfolg hat, ausdehnen und wenn es dort im ausgedehnten Gebiet immer noch Erfolg hat, dann auf das ganze Land anwenden. Pragmatismus, das ist gar nicht so schlecht.
Urs Morf zur Situation in China. Wir ziehen weiter nach Russland. Auch dort hat die Börse verrückt gespielt. Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau, schildert, wie sich die Krise in Russland bemerkbar macht.
Ja, eigentlich ähnlich wie weltweit. Es kam noch dazu, dass in der Folge des Georgienkrieges einige ausländische Investoren ihr Geld aus Russland abgezogen hatten. Und jetzt in den letzten Tagen und Wochen hat der russische Staat auch Milliardenbeträge ins russische Finanzsystem gepumpt. Und nach dem Muster der Europäischen Union auch ist zudem beschlossen worden, die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger nun auch staatlich zu garantieren, bis zu einer Einzelhöhe von umgerechnet 32.000 amerikanische Dollar.
Also auch in Russland wird das Geld knapp, der Staat muss einspringen. Ist irgendetwas von Panik zu spüren?
Nein, im Moment eigentlich noch nicht. Die Medien, das staatlich kontrollierte Fernsehen oder auch Ministerpräsident Putin, die geben sich irgendwie Mühe, die ganze Finanzkrise so darzustellen, dass die Leute im Glauben sind oder sein sollen. Die Finanzkrise sei vor allem eine Sache der USA, obwohl natürlich Russland auch ganz, ganz erheblich von der Krise betroffen ist.
Hat denn der russische Staat einfach unbeschränkte Mittel zur Verfügung, um das ganze System zu stützen?
Ja, Russland ist im Unterschied vielleicht zu anderen osteuropäischen Ländern praktisch schuldenfrei, verfügt im Moment noch über beträchtliche Währungsreserven, die allerdings jetzt in den letzten Tagen von rund 550 Milliarden Dollar bereits um rund 30 Milliarden geschmälert worden sind. Russland sieht sich auch dank der Energievorräte in einer verhältnismäßig guten Situation. Damit das Staatsbudget aber nicht ins Wanken gerät, darf der Rohölpreis nicht unter 70 Dollar pro Barrel sinken. Und am Donnerstag beispielsweise hat der Rohölpreis noch 69 Dollar betragen.
Russland ist ein sehr wohlhabendes Land, eben weil es über Öl und Gas verfügt. Wie ist der Energiesektor betroffen von der jetzigen Krise?
Er ist auch betroffen, eben wie ich gesagt habe, der Ölpreis ist gesunken und man hat auch die Energiefirmen stützen müssen, indem eben die Exportzölle gesenkt wurden, was natürlich auch wieder die Steuereinnahmen schmälert dann für den russischen Staat.
Peter Giesling aus Moskau. Wir machen einen Zwischenstopp in den Ländern am Arabischen Golf. An Geld fehlt es dort nicht. Die Ölstaaten, so wird geschätzt, verfügen über Reserven von 1.000 Milliarden Dollar. Und dennoch haben die Börsen dort spät, aber dann doch heftig nach unten ausgeschlagen. Erklärungen dazu von Fredrik Steiger, derzeit gerade unterwegs auf Reportage.
Der Grund ist ganz einfach. Die Globalisierung hat auch die Golfstaaten voll erfasst. Die Leute dort haben gemerkt, man hängt voll mit drin in dieser Weltfinanzkrise. Und ein kuwaitischer Experte hat sogar von Panik gesprochen, wegen eben dieser globalen Finanzkrise.
Kann man sagen, dort am Arabischen Golf macht man zum ersten Mal so eine richtige Kapitalismuserfahrung und das ist eigentlich ein mentaler Schock?
Das kann man sicher zum Teil sagen. Natürlich waren die Golfstaaten immer schon ein Stück weit vernetzt mit der auch westlichen Wirtschaft. Vor allem Kuwait hat ja schon vor Jahrzehnten begonnen, langfristig stark zu investieren. Aber lange Zeit ist doch ein großer Teil des Ölgelds erstmal in den Konsum geflossen. Und erst in den letzten Jahren haben vor allem auch die großen Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, begonnen, langfristig vorauszudenken für die Zeit nach dem Öl. Und ihre Staatsfonds sind überall in internationale Firmen zum Teil sehr groß eingestiegen und sind natürlich jetzt von der Krise auch ganz stark mit betroffen und entsprechend verunsichert.
Hat das Konsequenzen, dass jetzt alle diese Fonds sehr viel Geld verloren haben?
Es hat durchaus Konsequenzen. Es ist also nicht nur ein mentaler Schock. Auf der einen Seite ist sicher so, dass das Liquiditätsproblem nicht besteht. Aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel die sehr hohen Wachstumsprognosen der Golfstaaten, die vor wenigen Wochen noch auf über 6% für das kommende Jahr gehandelt wurden, stark nach unten revidiert worden, immer noch plus 4,5%. Das ist natürlich weit mehr als in Nordamerika oder in Europa. Aber es zeigt doch auch, dass viele Branchen in diesen Ländern wie Bau, Transport, Tourismus, Telekom und vor allem auch Petrochemie eine zunehmend wichtige Rolle spielen, dass diese sich sehr betroffen fühlend. Und wie gesagt, die Golfstaaten sind Teil dieser globalen Weltwirtschaft und haben das in dieser Finanzkrise auch deutlich merken müssen.
Wie lässt es sich dann erklären, dass offenbar immer noch eine große Investitionslust vorhanden ist? Wir haben gehört diese Woche, dass aus Katar 10 Milliarden jetzt in die Credit Suisse, in unsere Schweizer Grossbank fließt. Also die Lust da zu investieren, die bleibt immer noch.
Es ist einerseits die Lust und andererseits auch eine gewisse Notwendigkeit. Diese enorm reichen Investoren können praktisch nicht alles Geld zu Hause investieren, obschon in vielen Ländern dort ganze Städte neu gebaut werden, aus dem Boden gestampft werden. Aber es bleiben immer noch, und selbst bei einem vergleichsweise stark abgesunkenen Ölpreis, es bleiben immer noch genügend Mittel für weitere Investitionen, also Mittel, die irgendwo angelegt werden müssen. Und es gibt eben durchaus auch Investoren, und dieser Fonds aus Katar ist ein gutes Beispiel dafür, die gemerkt haben, dass viele westliche Firmen oder Anteile daran inzwischen zum Schnäppchenpreis zu haben sind.
Fredrik Steiger zur Situation am arabischen Golf. Ähnlich wie in den Ölstaaten zeigten sich auch die Länder Südamerikas lange Zeit unbeeindruckt von den Erschütterungen in der Finanzindustrie. Brasiliens Präsident Lula da Silva hat deshalb die USA mit viel Spott bedacht. Unterdessen haben die Wellen aber auch Südamerika erreicht. Unser Korrespondent Ulrich Achermann sagt warum.
Ja, passiert ist eigentlich, dass im Gefolge dieser Börsenkrise die Konjunkturaussichten für Lateinamerika sich grundsätzlich verändert haben, verschlechtert haben, muss man sagen. Die lateinamerikanischen Länder liefen vor allem Rohstoffe. Und diese Rohstoffe waren in den letzten Jahren sehr gut kotiert. Jetzt sehen die Perspektiven anders aus. Man rechnet mit einer Rezession und eben einer entsprechend geringeren Nachfrage nach Rohstoffen. Das ist eigentlich das, was passiert ist.
Welche Länder in Südamerika werden denn jetzt am meisten betroffen sein?
Durch die Börsenkrise direkt gibt es eigentlich zwei Länder, die wahrscheinlich am stärksten betroffen sein werden. Das eine ist Argentinien, weil Argentinien seine öffentlichen Finanzen durch Kredite stützen muss, also durch Auslandkredite stützen muss. Diese Kredite haben sich enorm verteuert, sofern sie denn überhaupt noch erhältlich sind. Argentinien muss ungefähr 14-15% Zinsen pro Jahr zahlen. Und das dürfte zu Komplikationen führen. Und das zweite Land, das im Gefolge dieser Krise Schwierigkeiten bekommen wird, ist Venezuela. Der Ölpreis ist am Sinken, und zwar so stark, dass Präsident Hugo Chavez seine Politik wahrscheinlich nicht länger finanzieren kann. Er wird Einsparungen vornehmen müssen. Und diese Perspektiven führen dazu, dass die Bürger in Venezuela der Währung nicht mehr trauen. Das heißt, sie flüchten in Hartwährungen. Und dadurch kommt der Bolivar, die Landeswährung, stark unter Druck. Es wird wahrscheinlich früher oder später eine Abwertung und dann noch mehr Inflation geben.
Brasilien, das ist dieses Land, das bei uns als das aufstrebende Land wahrgenommen wird. Wie zeigt sich denn die Krise dort, oder wie sind die Aussichten für Brasilien?
Die Aussichten für Brasilien besagen in etwa, dass die brasilianischen Ausfuhren ins Ausland von Manufakturgütern und natürlich von Commodities sinken werden. Der Pessimismus hält sich allerdings in Grenzen, weil Brasilien natürlich mit seinen 190 Millionen Einwohnern einen riesigen Binnenmarkt hat. Und die Industriellen auch wendig genug sind, umzupolen, umzustellen von Exportwirtschaft auf den Inlandsmarkt. Das heißt, Brasilien dürfte wahrscheinlich mit einem blauen Auge davonkommen.
Von Südamerika zurück nach Europa. Relativ wenig hörte man bis anhin von Italien. Banken sind dort jedenfalls noch nicht zusammengebrochen, und dennoch wird unser südlicher Nachbar an den Folgen der Krise heftig zu beißen haben, wie der Beitrag von Rolf Pellegrini zeigt.
In schwierigen Zeiten sind die propagandistischen Fähigkeiten von Silvio Berlusconi, also seine Übertreibungen, die kein Wenn und Aber zulassen, wahrscheinlich ein Vorteil. Die Botschaft wird einfach und klarer. Vor ein paar Tagen sagte der Premierminister Marchi, italienische Bürger würden keinen Euro ihrer Gelddepots in den Banken verlieren. Keine Bank werde untergehen.
Che non ci sarà nessuna banca italiana che potrà fallire. La seconda, conseguente alla prima, che non ci sarà nessun italiano che perderà un solo euro dei suoi depositi presso le banche.
Spekulative Angriffe gegen italienische Banken würde er nicht dulden, meinte Berlusconi auch. Er bezog sich damit auf UniCredit, die größte italienische Bank, die in Europa bis vor wenigen Monaten auf raschem Expansionskurs war. UniCredit brauchte Kapitaleinspritzen, weil einige ihrer Anlagen zu Schrott geworden waren. Die zweite große Bank, Intesa San Paolo, scheint ihrerseits nicht in der Schusslinie zu sein. Die kleineren italienischen Banken wiederum, sagen alle Spezialisten, seien durch die Subprime- und Derivatenkrise direkt nicht betroffen. Ihre Kassenlage sei auch der italienischen Reservevorschriften wegen gut und ihre Tätigkeit im Privatkundengeschäft und als Geschäftsbanken weitgehend außerhalb des riskanten Investmentbankings verleihe ihnen eine große Stabilität und Solidität. Die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf das italienische Bankensystem würden begrenzt bleiben, beteuern Finanzminister Giulio Tremonti und Notenbankgouverneur Draghi mit Pokergesichtern. Doch lässige Zuversicht verbreitet sich trotz aller schönen Worte nicht. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist für die italienischen Banken und nicht nur für sie grau-schwarz. Italien verzeichnet immer schon in mageren wie in fetten Jahren rund 1% weniger Wachstum als die vergleichbaren EU-Partner. Wegen fehlender Produktivität, wegen der bürokratischen Auflagen und Kosten, wegen des Fehlens großer Unternehmen in den international ertragreichsten Branchen. Schon seit einem Jahr herrscht praktisch Stagflation und manche Beobachter meinen, seit Frühjahr stecke das Land schon mittendrin in der Rezession. Auch wenn eine weltweite Depression vermieden werden kann, was keineswegs sicher ist, werden, so macht es den Anschein, viele der international tätigen Firmen gewaltige Einbußen erleiden. Der Export auch der bislang so erfolgreichen dynamischen Klein- und Kleinstunternehmer, die sich mit Möbeln und Werkzeugen und Maschinen immer neue Märkte eroberten, könnte einbrechen und manche würden schließen müssen. Das sagen nicht nur Pessimisten. Kein Wunder, dass sich nun die italienischen Unternehmer zusammentun und offen gegen die Banken protestieren. Sie wollen niedrigere Zinssätze. Die Finanzinstitute, die ohnehin schon im europäischen Vergleich kostspielig sind, haben in den letzten Monaten ihre Kredite nochmals enorm verteuert. Der Unternehmer, der überhaupt einen Kredit bekommt, muss ihn mit 6-7% Zins bezahlen. Und natürlich wird die Rezession auch dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellt und die Armut. 14 Millionen Italiener, ein Viertel der Bevölkerung, sagt die Caritas, seien arm. 7 Millionen bettelarm, 7 Millionen so knapp an Mitteln, dass sie von der dritten Woche an nicht mehr über die Runden kommen und sich bloß dank Freiabgaben auf den Märkten und in den Bäckereien nach Ladenschluss notdürftig ernähren können. Die Schlangen vor den Ausgabestellen der Hilfsorganisationen, die Brot und Milch verteilen, werden jedenfalls immer länger. Die Zahl der Obdachlosen steigt. Und die Zahl der Working Poors. 4/5 der angestellten Italiener beziehen 1.300 Euro netto im Monat oder weniger. Und das reicht einfach nicht aus. Viele Italiener sind nicht mehr in der Lage, ihre teurer gewordenen Mieten oder Hypotheken zu bezahlen.
Düstere Aussichten im Bel Paese, gezeichnet von Rolf Pellegrini. Uns zieht es weiter nach Mittel- und Osteuropa, in die neuen Länder der Europäischen Union, wo die Märkte, vielleicht mit Ausnahme von Ungarn, bis anhin vergleichsweise stabil blieben. Mark Lehmann.
Die aufstrebenden Volkswirtschaften Mittel- und Osteuropas werden von der weltweiten Finanzkrise zwar auch in Mitleidenschaft gezogen, ihre Finanzmärkte haben sich bisher aber erstaunlich resistent gezeigt. In Polen, Tschechien und auch Rumänien ist von einem intakten Vertrauensverhältnis zwischen den Banken die Rede. Der Kreditfluss sei gut, die Banken seien gut kapitalisiert und zahlungsfähig. Sie profitierten nun davon, dass sie sich nur in geringem Maß an riskanten Geschäften beteiligt und sich international nicht besonders exponiert hätten. Die Konzentration auf den Heimmarkt habe verhindert, dass nun viele verborgene Risiken zum Vorschein kämen. Die Politiker in der Region geben sich selbstbewusst und halten ihre Märkte für immun gegen die Schockwellen aus dem Westen. Der rumänische Notenbankchef ließ verlauten, man habe die einheimischen Banken im Griff, die Guthaben seien gesichert. Der polnische Finanzminister sah sein Land nur schon dank dem großen Binnenmarkt gut aufgehoben und der tschechische Finanzminister Miroslav Kalousek sagte, es gebe keinen Grund zur Aufregung, die besonders guten Zeiten seien zwar vorbei, nun beginnen aber einfach normale Zeiten.
Inými slovy, končí naprosto výjimečně dobré časy a začínají časy normální.
Normale Zeiten, sagte Kalousek, seien nichts Außergewöhnliches und benötigten deshalb auch keine besonderen Maßnahmen. Im Vorfeld des EU-Gipfels hat sich Tschechien denn auch skeptisch zum europäischen Rettungsplan geäußert. Vor allem die erhöhte Einlagensicherung war dem tschechischen Regierungschef Mirek Topolánek kein Dorn im Auge. Solche Maßnahmen sorgten bloß für Verunsicherung, weil dann Geld in die Staaten mit einer höheren Garantie fließe, und zwar auf Kosten der Staaten mit tieferer Garantie. Dies widerspreche der europäischen Idee.
Evropská unie si hraje na finanční krizi, dělá opatření, která jsou naprosto neskutečná.
Die EU spiele mit der Finanzkrise und treffe irrationale Entscheidungen, sagte Topolánek. Der Wachstums- und Stabilitätspakt, den man den osteuropäischen Neumitgliedern zur Disziplinierung stets drohend vorgehalten habe, sei nun gefährdet. Tatsächlich hat die Slowakei, die ja Anfang nächsten Jahres dem Euro beitreten wird, vorsorglich schon mal festgehalten, dass die Kriterien des Stabilitätspakts nicht mehr unter allen Umständen eingehalten werden könnten. Trotz aller Gelassenheit ist nicht auszuschließen, dass im Zuge der Finanzkrise noch viele Gelder aus Osteuropa abgezogen werden, was dann zu Liquiditätsengpässen führen könnte. Dass dies nicht ein unwahrscheinliches Szenario ist, hat Ungarn erfahren müssen, wo in den letzten Tagen massive Finanzabflüsse stattgefunden haben und die Landeswährung unter Druck gekommen ist. Gewisse Stimmen verglichen Ungarn schon mit Island und meinten, der ungarische Finanzmarkt werde als nächster kollabieren. Diese Alarmzeichen haben den Währungsfonds und die Europäische Zentralbank auf den Plan gerufen, die beide sofort mit finanzieller und technischer Hilfe zur Stelle waren. Ungarn unterscheidet sich von seinen mittelosteuropäischen Nachbarn dadurch, dass es eine sehr hohe Verschuldung und nur ein geringes Wachstum hat, worunter das Vertrauen leidet. Das Beispiel Ungarn zeigt, wie unberechenbar die Lage für die Länder Osteuropas immer noch ist. Auch sie sind in dieser Krise keine Inseln der Glückseligen.
Zum Abschluss fliegen wir nach Skandinavien. Dort interessiert uns vor allem Schweden. Denn unser Korrespondent Bruno Kaufmann sagt, dass die USA und die europäischen Länder in Sachen Staatsinterventionen von dort einiges hätten lernen können.
Ja, das ist so. Schweden befand sich vor 15 Jahren in einer sehr ähnlichen Situation wie viele Länder eben heute in der ganzen Welt. Damals waren eigentlich die großen Banken des Landes völlig insolvent geworden, nachdem sie sich in Immobilienkrediten völlig versteigert hatten. Der Hintergrund dafür ist eine Deregulierung des schwedischen Finanzmarktes Ende der 80er Jahre. Und aus dem heraus entstand dann eben ein wirklich sehr großer Schuldenberg bei sehr vielen Menschen, weil sie Darlehen bekamen zu 100%. Dann zu Beginn der 90er Jahre kam es zu einer Wirtschaftskrise im Land. Die Währung kam unter Druck und gleichzeitig ist eben das Bankensystem zusammengebrochen. In diesem Moment hat dann der Staat eingegriffen und hat sich in die Banken hineingekauft mit sehr viel Geld, insgesamt 60 Milliarden Franken, und hat dann die sogenannten schlechten Kredite in Auffanggesellschaften abgezweigt und auf der anderen Seite die guten Kredite in den Banken belassen. Und so hat man eigentlich auch ein Rezept gefunden, das man eben heute auch wieder braucht.
Das, was heute sehr interessiert, ist die Frage, was bleibt da schlussendlich beim Steuerzahler hängen? Hat man da Erfahrungen aus Schweden?
Das Ganze wurde für die Schweden in einer 10-15 Jahren Perspektive relativ günstig, weil es war so, dass man gleichzeitig nach dieser Rettungsaktion der Banken auch eine sehr rigide staatsfinanzielle Politik einführte mit einer Schuldenbremse, mit einem Abbau der Wohlfahrtsstaatsleistungen. Also es hat für die Schweden natürlich schon auch gekostet im Sinne, dass ein wenig umfassender Sozialstaat über Jahre da war. Gleichzeitig haben sich dann aber diese Engagements in den grossen Banken so weit gelohnt, dass eben der Staat auch wieder Gewinne herausziehen konnte. Letztlich sagt man, dass Schweden wahrscheinlich eher gewonnen hat an dieser Aktion und die Steuerzahler eigentlich unbeschadet darüber hinauskamen, wenn man jetzt mal absieht, eben über diese Jahre, wo eben der Gürtel enger geschnallt werden musste.
Das, was Sie jetzt erzählen, das war vor 15 Jahren. Trotz dieser Erfahrung bleibt Schweden von der jetzigen Krise nicht verschont. Was ist denn jetzt das Problem?
Einerseits sind natürlich die Lektionen eigentlich von damals ein bisschen vergessen gegangen, was das Verhalten der Banken betrifft. Man hat von Bankenseite in den letzten Jahren wiederum sehr massiv auch Darlehen, auch eben schlechte Darlehen mit Kredite gegeben. Das hat dazu geführt, dass viele Banken jetzt wieder in eine sehr problematische Situation hineingegangen sind, weil man eben auch geglaubt hat, es werde immer alles mehr und es lohne sich, wenn man eben diese Darlehen rausgibt. Und deshalb ist Schweden jetzt wieder in einer kritischen Situation. Man rechnet damit, dass einige große Banken eigentlich fusionieren müssen, und andererseits muss sich der Staat auch wieder überlegen, ob er seine Engagements in den Banken wieder verstärkt. Vielleicht muss man auch noch betonen, dass die größte Bank Schwedens, die ja damals vor 15 Jahren aus der Krise relativ gut hinausgekommen ist, bis heute zu etwa 40% im Staatsbesitz ist.
Bruno Kaufmann zur Lage in Schweden, die zeigt, dass man von Schaden nicht immer klug wird. So viel für heute vom Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Sie hören das nächste Mal von uns heute in einer Woche, wenn es wieder heißt
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.